dann herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Und ich glaube, was den Hörerinnen und Hörern sofort auffallen wird, es ist der erste Podcast in 70 Podcasts, der mit einem vernünftigen Mikrofon auch von meiner Seite aus aufgenommen wird. Und ich rede heute mit Christoph Koch, der war öfter schon Gast in diesem Podcast, auch als wir zum Beispiel über Corona sprachen, als wir den ersten Lockdown hatten. Und Christoph Koch und ich unterhalten uns grundsätzlich im Leben sehr gerne, aber er ist, finde ich, für mich die erste Wahl, was wissenschaftliche Themen betrifft. Und jetzt ist ja vorgestern der Impfstoff angekündigt worden, beziehungsweise die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde angekündigt. Und Christoph, ich freue mich sehr, dass wir darüber heute reden können. Über Impfen, Impfangst, Impfstoffe. Was ist eigentlich ein RNA-Impfstoff? Was bedeutet diese Aussage für uns als Welt und auch für Deutschland? Und ich glaube, dass du all diese Fragen sehr gewieft beantworten kannst.
Okay, hallo. Schön, dass du da bist. Hallo, Thilo. Ja, herzlichen Dank. Ich werd mir Mühe geben. No? Und muss mich täglich berufsbedingt damit beschäftigen als Wissenschaftschef beim Stern, hab diese Woche aber beim Stern frei und das bedeutet bei einem Typ wie mir, dass ich mich fast noch mehr damit beschäftige, weil ich dann keine Administration habe, aber das ist fast schon super angenehm nach den durchwachten Nächten bei der Wahl.
Hast du da mitgemacht aus persönlichem Interesse hast du bei der US-Wahl mitgeguckt oder musstest du was für einen Stern darüber schreiben?
Nee, ich musste da nichts drüber schreiben, aber die journalistischen Gene, die lassen dich dann ja nicht schlafen.
Bei mir war es so, dass ich so gelangweilt war von all den Berichterstattungen, die es gab, habe mich dann verführen lassen, dann heimlich mal bei Bild.de zu gucken, war da aber erschrocken von der Art und Weise der Inszenierung, die allerdings, glaube ich, sehr viele Menschen gut fanden, nur ich persönlich fand sie nicht so gut, dass man da so ein nachgebautes Oval Office irgendwie sich hingestellt hat und bin dann immer so im Rhythmus von 2 Stunden einfach immer wieder aufgewacht und habe dann... kontrolliert, was passiert. Ich konnte auch nicht schlafen, erstaunlicherweise. Also bei der letzten Wahl war ich nicht so emotional. Nee, da bin ich aufgewacht und dann war die Welt lag in Schutt und Asche.
Ja, das ging echt unheimlich vielen Leuten so. Jetzt muss man natürlich sehen, dass das bei der letzten Wahl war es ja so überraschend für viele, dass das anders ausgegangen ist, als es vorhergesagt war, sodass ja auch die meisten Kolleginnen und Kollegen gedacht haben, ich stehe morgens auf und Hillary Clinton ist Präsidentin und dem war ja nicht so. Und diesmal war das alles ein bisschen anders, weil ich glaube, dass du mit dem Trump schon so viele Überraschungen halt erlebt hast, dass du das nicht ausschließen konntest, dass er das eben doch gewinnt. Und das hat ja sogar auch mit unserem Thema zu tun, weil nach der Wahl ging es ja mit ihm munter weiter und zuletzt haben sie beide, also Vice President Biden und auch Trump, so getan, als hätten sie halt mit diesem Impfstoff irgendwas zu tun, was überhaupt nicht der Fall ist und haben geargwöhnt, dass man, um ihnen zu schaden, diese Daten erst nach der Wahl bekannt gegeben hätte.
Das war auch mein erster Gedanke.
Das ist skurril.
Das war also, das sagen sie jetzt bestimmt 3 Tage später erst, damit Trump es nicht benutzen kann.
Ja, aber dieser Datensatz war vorher angekündigt. Also es ist von Pfizer deutlich gemacht worden, so Mitte Oktober, einen Monat früher, dass die Daten einen Monat später, also jetzt, beziehungsweise nächste Woche vorliegen sollten. Und es ist jetzt 5 Tage früher gekommen, aber das ist zumindest immer offen gesagt worden, dass wir als Öffentlichkeit darauf hoffen dürfen, dass die Mitte November kommen.
Ich habe gerade bei Instagram einen Post gemacht, einen längeren, und beschrieb dieses Gefühl, das ich gerade habe, mit diesem Gefühl, was ich hatte, als ich als Kind mal Angina hatte. Nämlich irgendwann war dann das, man war noch krank, aber man wusste, die Krankheit ist bald überstanden und dann hat sich so ein Optimismus eingestellt. Man darf bald wieder unten auf dem Hof mit den anderen Kindern spielen. Und so fühle ich mich gerade bezogen auf die ganze Welt.
Ja.
Ist das ein falsches Gefühl oder darf ich das haben? Dürfen das andere Menschen auch haben, diesen Optimismus?
Also erstmal ist es beides ein legitimes Gefühl. Erstmal das kindliche Gefühl, aber ganz schnell. Und dann zum Hauptthema. Das kindliche Gefühl ist nach neuesten Studien total berechtigt, sehr berechtigt. Und zwar seit ungefähr, den 1970er Jahren. Also das passt genau. Genau, weil die Wahrscheinlichkeit bei Infektionskrankheiten für Kinder, dass die schwer verlaufen oder dass Kinder gar daran sterben könnten, ist so niedrig wie noch nie in der Geschichte. Und sie ist auch für Kinder jetzt am niedrigsten, bei Corona ja auch. Also durchschnittlich ist sie am niedrigsten. Das heißt, die Kinder, die davon ausgehen, das wird alles wieder gut, die haben recht. Und der andere Punkt ist, was den Impfstoff angeht, der ja ein Impfstoff ganz neuartigen Typs ist, diese vorläufigen Daten, muss man ja sagen. Man muss da echt genau hingucken und sollte nicht in einen euphorischen Taumel geraten. Aber die sind schon echt, wenn sie sich so bestätigen lassen, sind sehr robust. Also das ist, wenn tatsächlich so eine hohe Immunität entsteht, dann bedeutet das, dass wenn der Impfstoff in ausreichender Menge verimpft werden kann, dass man dann das Virus wirklich auf mittlere Sicht aus der Population verdrängen kann damit.
Aber was mich selbst überrascht hat, wenn man mal so in die Geschichte, und da hast du noch mehr Ahnung von diesem Thema, in diese Geschichte von Entwicklungen von Impfstoffen guckt, dann dauert es Jahrzehnte oder zumindest ein Jahrzehnt, bis ein Impfstoff erprobt ist. Warum hat das jetzt so schnell geklappt? Lag das daran, dass die Weltwirtschaft so im Argen lag, dass man so viel Geld da reingepumpt hat, dass man eben alles beschleunigen kann? Und kann man denn überhaupt mit so viel Geld eine Impfstoffforschung beschleunigen? Weil es gibt doch bestimmt Dinge, die einfach dauern.
Ja, das hat mehrere Gründe. Also diese extreme Dringlichkeit und dass du auch als pharmazeutisches Unternehmen weißt, dass du eigentlich kein großes Risiko hast, falls es funktioniert, darauf sitzen zu bleiben, weil die Nachfrage halt praktisch garantiert ist, ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor. Und es gibt ja eine enorme Breite von Forschungseinrichtungen und von Leuten, die mehr oder weniger, sagen wir mal, so daneben hergefahren sind und die sich jetzt konzentrieren und umwidmen können auf die Forschung an genau diesem Projekt. Also die Konzentration der vielen Ressourcen, die man da hat, der Labors in aller Welt, der klinischen Einrichtungen, die Impfstofferprobungen machen, das ist schon eine enorme Bündelung. Also wenn du alles, was du sonst über 10 Jahre streckst, weil du 100 Leute hast, jetzt mit 10.000 Leuten machst, dann ist klar, dass sich da vieles parallel erarbeiten lässt auch.
Kann man sich das so vorstellen wie zum Beispiel das Rendern eines neuen Pixar-Films? Also man kann natürlich, jeder kann zu Hause versuchen, 3D-Animationen mit seinem Computer zu rendern. Es dauert nur lange, aber wenn du Hunderttausende oder 10.000 oder 5.000 solcher Computer nebeneinander schaltest, dann geht es eben schneller. Ist das vergleichbar?
Ja, ich finde den Vergleich gut. Und hier ist es ja so, wenn du die theoretischen Sachen relativ schnell in den Griff kriegst und dass das sehr schnell geht heutzutage, also das Virus in seiner Struktur und in seiner Genetik zu erschließen und eine Theorie dafür zu haben, wie es bekämpft werden kann, das geht sehr schnell. Und wir wissen ja auch, dass die nötigen Reagenzien für die Tests auch schon sehr, sehr schnell bereitgestanden haben, als das ausgebrochen ist. Also dieser SARS-Test von Drosten vor vielen Jahren bei SARS-1, aber auch der jetzt bei SARS-2, wieder auch Drosten, ist ja in wenigen Wochen war das soweit, dass man dann den Test ausrollen konnte. Also das geht heute sehr schnell. Man weiß, mit wem man es da auf der Gegenseite zu tun hat. Und dann musst du fragen, welche Möglichkeiten sozusagen aus dem Baukasten von Impfstoffen, die wir schon kennen, gegen andere Viren, auch andere Virustypen, welche Sachen kann ich aus dem Baukasten nehmen und kann die entsprechend umbauen auf dieses neue Virus und dann halt erproben. Und der Flaschenhals, den du dann hast, ist ja die Erprobung in den entsprechenden Vorversuchen, ob das sicher ist, und dann eben die große Erprobung Phase 3, wie wir sie jetzt gerade miterleben, wo man die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs in einer sehr großen Zahl von Leuten erfahren möchte. Und da ist es so entscheidend, dass das so viele sind, also weit über 40.000 bis jetzt bei diesem Impfstoff, weil ja unter denen Infizierte sein müssen. Also es müssen sich dann Leute im normalen Leben anstecken, damit man sieht, ob der Impfstoff wirkt.
Es gibt so eine sehr interessante Seite, die ich auch jedem Hörer und Hörerin empfehlen kann. Die heißt covidvax.com. Also so covidvaccine.com im Prinzip ausgesprochen. Da kann man einen sehr guten Überblick bekommen darüber, wie viele Impfstoffe gerade getestet werden, an wie viele Menschen, aus welchen Ländern die kommen. Also es ist eine ganz sachliche Seite. Mhm. Da gibt es keine Einordnung. Kennst die bestimmt. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass eben über 40.000 Menschen unter anderem auch, also sehr viele in den USA getestet wurden. Und da habe ich dann eine Meldung zu gelesen, dass man sehr froh war, das in den USA ausprobieren zu können, diesen Impfstoff, weil sich ja da so viele Leute auch anstecken.
Also das ist die Logik dieser Sache. Ein zweiter Standort ist Brasilien. Sowohl hierbei als auch bei einem chinesischen Impfstoff, wo es gerade Zoff gibt, weil Bolsonaro sagt, diese Studie mit dem chinesischen Impfstoff ist gestoppt worden und den verunglimpft, weil er keinen chinesischen...
Weil er schwere Nebenwirkungen hat. Was heißt, ist es eine Verunglimpfung oder ist das...
Das ist schwer zu entscheiden, aber es gibt nicht viele Fälle, wo irgendwie was Schlimmes passiert ist, sondern dass man so eine Studie anhält, weil es da eine schwere Komplikation gibt, von der man noch wahrscheinlich dann noch nicht mal weiß, ob es eine Komplikation ist oder spontan eine Erkrankung bei einer Versuchsperson. Das ist normal. Das ist ja auch bei anderen Impfstoffen in dieser Erprobung aufgetreten. Und wenn du dir vorstellst, 40.000, 50.000 Leute, wenn da einer für 3 Tage mal hohes Fieber hat oder so, da musst du erst mal rausfinden, was das ist. Und normal ist es dann nach Untersuchungsprotokoll, die weitere Verimpfung für ein paar Tage halt zu stoppen und zu gucken, was ist vorgegangen. Also das ist ein ganz normaler Vorgang. Der ist nicht gefährlich.
Ich glaube, es gibt nicht wenig Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Es gibt einige, ich hoffe, dass es wenig sind, aber es gibt bestimmt einige, die diesen Podcast hören und sehr viel Angst vor einem Impfstoff haben. Weil die Annahme dann für einige Menschen ist, im Übrigen sind es dort echte Impfgegner. Ich weiß nicht, haben wir darüber beide schon mal gesprochen? Ich bereite mich gerade auf dieses Thema so ein bisschen vor und habe dazu einen Podcast gehört. Und es gibt eine Statistik zu echten Impfgegnern und also die sich wirklich nicht impfen, die ihre Kinder nicht impfen, die wirklich davon überzeugt sind, dass es ein Teufelszeug ist. Das sind weniger als 1% der Menschen in Deutschland. Aber die machen es ähnlich wie die Rechtsextremen. Die sind so laut, dass man das Gefühl hat, das ist jeder Zweite, der sich nicht impfen lassen will. Es gibt allerdings rund 30% der Menschen, die sind die sogenannten Impfzweifler, die sich daran zweifeln, aber immer noch dann im Falle, zum Beispiel wie jetzt Corona, dann doch impfen lassen würden.
Ja.
Also es gibt Menschen, die, wenn man diese große Zahl nimmt, die Zweifel daran haben. Also ein Impfstoff, der ganz neu ist, der zum ersten Mal jetzt dann wahrscheinlich angewandt wird. Wie entkräftigt man denn die Ängste von Menschen, die Angst haben vorm Impfen?
Ja, also erstmal das, was du zuerst erwähnt hast, nämlich Hardcore-Impfgegner sozusagen, das ist tatsächlich auch in internationalen Studien, je nach Land, also über 2% geht das nie, 1-2%, bei uns ist es etwas weniger, also in den großen Industriestaaten ist es oft so, dass es um die 1% sind, die sind daran zu erkennen oder dadurch gekennzeichnet, dass sie auf jedes Argument eigentlich mit einer Verstärkung ihrer Überzeugung reagieren und dass sie auch jedes beliebige Argument benutzen. Also oft ist es bei wirklich harten Impfgegnern so, dass da wirklich jedes Argument zusammengetragen wird, auch wenn das innere Widersprüche verursacht. Also erste Linie ist dann zum Beispiel, das Virus wurde in seiner Existenz nie nachgewiesen, wird dann behauptet. Das ist dann auch für HIV behauptet worden zum Beispiel. Zweite Linie ist, wenn man zugeben muss, dass das doch existiert, dann wird normalerweise die Krankheit marginalisiert. Das hast du bei Masern auch, wo dann immer diese Zahlenakrobatik kommt, dass es aber doch ganz ungefährlich ist. Und dann gibt es eben in der harten ideologischen Szene auch echte Darwinisten, die glauben, das Schicksal derer, die sozusagen durch Auslese dann von dem Virus schwer geschädigt werden, das sei in Ordnung. Ja, es sei die Natur. Also das ist diese ganze harte Szene. Ich glaube, mit der ständig zu kommunizieren oder zu interagieren, bringt gar nichts. Die können das ja so sehen, aber es ist in den Studien so, dass es A, nichts nützt, sie zu überzeugen, weil es nicht klappt, und B, dass sie dadurch eben diese Verstärkung bekommen und dann den Ätz des Zweifels sozusagen aussehen können. Der zweite Punkt ist, es ist bei denen, die Zweifel haben oder eine individuelle Auswahl treffen möchten oder glauben, treffen zu müssen, da ist es total unterschiedlich, ja, die Motivationen und auch die Gründe, die sie dazu gebracht haben. Erstmal ist es so, dass uns Soziologen sagen Agency, dass es uns ein angenehmes Gefühl macht, also einen Freiheitsgrad zu haben, ja, also die Entscheidung selber zu treffen. Wenn ich sie selber treffen will, übernehme ich aber die volle Verantwortung. Das muss man sich klar machen. Und wenn ich die volle Verantwortung übernehmen möchte, dann kann ich das tun. Ich muss nur anerkennen, dass das Maß an Informationen, also die Menge an Wissen, die ich verarbeiten muss, um wirklich eine Entscheidung zu treffen und nicht irgendein Bauchgefühl mit halbfertigen Argumenten zu rechtfertigen. Diese Hürde ist echt wirklich hoch. Und das sage ich den Leuten immer. Also ich möchte niemanden darin einschränken, das selber zu entscheiden. Aber es ist wirklich richtig viel Arbeit. Also, und das ist, glaube ich, weil du es angesprochen hast, im Moment, Querdenker und so weiter, ein echtes gesellschaftliches Problem. Nämlich, dass kleingeredet wird, wenn man so ein komplexes Problem wirklich entscheiden möchte. Und das ist dein Recht. Dann musst du richtig viel arbeiten. Darauf muss man sich einlassen und auch ehrlich mit sich selber sein.
Kannst du mir das ein bisschen erklären? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also nehmen wir mal an, ich Thilo, und ich finde, wir beide stehen zueinander freundschaftlich, sage zu dir, jetzt kommt die neue Impfung und es soll ja keine Impfpflicht geben, aber nehmen wir mal an, es gibt eine Impfpflicht, weil es einfach wichtig für die Gesellschaft ist und warum auch immer. Und ich sage, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht impfen lassen. Wie würdest du mir als Thilo das jetzt erklären mit der Verantwortung, die ich da trage?
Ja, fangen wir erstmal andersrum an. Also, es ist in der deutschen Rechtstradition so, es gab ja eine Impfpflicht gegen Pocken vor allem. Die war in ganz Deutschland so, und zwar seit dem Deutschen Reich von Bismarck. Diese Impfpflicht, und das ist natürlich auch gerichtlich überprüft worden immer wieder, und es hat da auch eine starke Opposition dazu gegeben, diese Impfpflicht ist im Recht immer gerechtfertigt worden. Da ist gesagt worden, diese Impfpflicht ist richtig und wichtig, weil die Pocken so gefährlich und so tödlich sind und du auch ein Risiko für deine Mitmenschen darstellst, dass diese Impfpflicht schlicht und einfach gilt. Und wenn es so sein sollte, dass du dadurch geschädigt wirst, dann wird entschädigt, ne? Also da gab es einen Impfentschädigungsmodus dafür, und das, wofür Staat eigentlich da ist, nämlich Staatsgewalt zu sein und Dinge durchzusetzen, die als notwendig erachtet wurden, das ist da ja gemacht worden. Also in der Tradition sozusagen war das okay. Es war so geregelt, dass man gesagt hat, naja, also wenn du dem widerstehst oder so, musst du Bußgeld bezahlen. Und wenn du geschädigt wirst, kriegst du eine Entschädigung dafür. Das war die typisch administrative Lösung, würde ich sagen. Jetzt beim Coronavirus ist es ja tatsächlich so, dass der Schutz für dich selber durch den Verlauf dieser großen Diskussion, die wir schon das ganze Jahr haben, je nachdem, wie alt du bist, welche Risikofaktoren du hast, wie betroffen du selber bist, von unterschiedlichem Wert ist. Wenn du sehr jung bist, dann leistest du damit einen entschiedenen Akt von Solidarität, weil du eben diese Herdenimmunität aufbaust, mit aufbaust, die dann diejenigen, die wirklich daran sterben können oder häufiger daran sterben, beschützt. Dann ist es mehr gemeinwohlorientiert. Wenn du älter bist oder chronische Krankheiten hast, dann tust du wirklich deutlich auch was für dich selber. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, der wichtig ist. Und das ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist ja keine rein individuelle Entscheidung. Also ob du zu einem Überträger wirst von einem tödlichen Virus oder potenziell tödlichen Virus, ist nicht deine Privatsache. Und ich glaube, das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten.
Für den Rechtsextremismusfilm war ich als letzter Drehtag im Prinzip auf dieser Corona-Demo in Berlin im Spätsommer. Oder das war, glaube ich, noch richtiger Sommer. Und da habe ich auch versucht zu argumentieren, mit relativ ruhig mit vielen Besuchern dieser Demonstration, und habe auch immer gesagt, aber müssen wir nicht, wenn wir in einer Gesellschaft leben und für die Freiheit dieser Gesellschaft, die ihr hier jetzt einsteht, müssen wir nicht zusammen daran arbeiten, dass sich diese Gesellschaft nicht auch ausrottet, und müssen wir nicht zusammen eine Verantwortung haben, dass wir diese Gesellschaft als gesunden, um jetzt mal so ein seltsames Wort zu verwenden, Volkskörper wahrzunehmen. Und wenn der krank wird und wir können diese Krankheit nur mit einer Impfung verhindern, warum seid ihr dagegen? Mhm. Aber tatsächlich, dieser Gedanke existierte nicht. Das war immer nur, mein Recht und meine Freiheit ist eingeschränkt.
Ja, also das ist im Moment so ein modischer Vulgärindividualismus, würde ich sagen. Das ist ja in Amerika auch entscheidend. Es gibt in Amerika ja bessere Forschung darüber, sehr umfassende Forschung, über diesen sogenannten Rugged Individualism, also den Individualismus, der da so im Mittleren Westen und so wahnsinnig populär ist. Da hat es natürlich historische Gründe, Pioniergesellschaft, die Grenze, die sich immer weiter nach Westen vorschiebt, und eben auch diese Auswandererstrukturen, also dass man sich nur auf seine Familie verlassen kann, nur auf sich selber, und dass man sein Ding macht. Das ist natürlich ein kultureller Mythos, der da stark überliefert ist, und die Forscher, die sich damit beschäftigen, die sprechen vom untergetauchten Staat. Also auch der amerikanische Sozialstaat ist zwar schwach ausgebildet, aber die Infrastruktur ist vorhanden, viele staatliche Leistungen sind eben doch vorhanden, und es ist Solidarität vorhanden, die dann eben von Gruppen getragen wird. Und das wird verleugnet. Also dieser Individualismus ist etwas, wo die Leute so stolz drauf sind, dass sie sich selber mit dieser Ideologie quasi ständig wieder bestätigen. Aber wenn du eine Weile darüber nachdenkst, dann ist das natürlich gar nicht so. Und warum versammeln die sich dann zu Zehntausenden, wenn es nur um ich geht? Ja, also irgendwas von Solidarität oder von sich zusammenschließen für eine Sache scheinen sie ja dann doch zu verstehen, auch wenn sie es nicht zugeben.
Und Was ganz erstaunlich ist, ist im Übrigen, dass Amerika ja als großes Feindbild auch in diesen deutschen Demonstrationen gilt. Also eigentlich jede Staatsmacht von Amerika über Russland spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber dann übernehmen sie, wenn dieses amerikanische Ideal des Ultraindividualismus oder des, wie hast du es genannt, Rugged Individualism oder Pöblich? Nee, was war das Wort, was du gesagt hast?
Ja, Rugged Individualism, also dieser handfeste Individualismus, so wird ja mit Bildern des Cowboys im Sonnenuntergang und so, wird das vereinbart. Ja. Also ich bitte das, dass solche Verschwörungstherapien ist auch schön. Vielleicht ist es auch ein Stück Selbsttherapie, aber dass solche Verschwörungsideologien oft so krude sind, ja, also QAnon zum Beispiel, Trump ist der Erlöser und will den tiefen Staat, also das, was am Staat schlecht ist, will er erlösen, indem er sich den Staat quasi zu eigen macht. Die sind ja oft von außen betrachtet so absurd, dass man da nicht richtig reinkommt. Aber mein Gefühl ist, die müssen so absurd sein, weil ihre Anhänger wirklich ideologische Bruchstücke miteinander verleimen, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Zum Beispiel eine positive Rolle in der Weltpolitik von Putin. Ja, also es gab ja da Schilder in Berlin auf der Demo, dass Putin uns befreien soll. Und zwar von Merkel.
Die gab es auch, aber es gab auch die gleiche, dass Putin gemeinsam mit Bill Gates, dass die alle unter einer Decke standen. Also das war, also du hattest eigentlich, das war so ein Lexikon aller möglichen Verschwörungstheorien, wenn du einmal die Plakate komplett durchgelesen hast, vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule.
Naja, und da glaube ich, spielt eben Medizin oder spielt, es gibt ja viele Alternativmedizin-Anhänger darunter auch, da spielt das eine Rolle unter vielen ideologischen Modulen, ne? Also es ist diese Impfgegnerschaft und so. Das ist ja auch wieder so ein Ausdruck von diesem ständigen, von dieser Pseudo-Arroganz. Also ich hab's irgendwie durchschaut, ich hab's irgendwie gepeilt, ihr anderen seid alle Schläfer, ihr rafft es nicht. Dass man sich sozusagen eine höhere Einsicht, einen höheren Durchblick zuschreibt und das da auch so. Und das habe ich eben gemeint damit, dass wenn du es wirklich verantwortungsvoll entscheiden willst, ob jetzt diese Impfung zu bekommen für dich selber besser oder schlechter ist, dann kommst du nicht mit solchen hohlen Phrasen klar für deine Entscheidung. Also wenn du wirklich daran interessiert bist, deinen Vorteil zu erlangen, dann musst du dich sachlich damit beschäftigen. Und das ist aber etwas, was einen echt fordern kann. Das ist eine Anstrengung. Und das fordert auch eben, dass man sich nicht zufrieden gibt mit irgendwelchen aufgeschnappten Versatzstücken.
Das finde ich immer erstaunlich, dass du eben dieses aufgeschnappte Versatzstücke als dir als Wissen dem sogenannten Schlafschaf vorgefertigt werden. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe mich schon sehr intensiv mit dieser Erkrankung und mit allem Möglichen und mit Studien auseinandergesetzt. Habe auch immer gesagt, so du sagst mir jetzt schon wieder diese eine Studie, die es gibt, die belegt, dass Masken Kinder töten. Aber es gibt hunderte andere Studien, die belegen, wie gut Masken vor Infektionskrankheiten schützen. Und wie viele Menschen würden denn sterben, wenn die jetzt nicht mehr diese Masken tragen würden? Also das steht in keinem Zusammenhang. Aber dann du steckst dann fest. Also der andere sagt dann irgendeine ausgedachte Studie und dann weiß ich nicht mehr, wo er die her hat. Und dann kann ich auch nicht mehr widersprechen, weil ich mich ja nicht auf dasselbe Niveau des Diskutierens hinabbegeben möchte, nämlich indem ich anfange, mir Studien auszudenken. Nee. Aber lass uns noch mal kurz weg von den Verschwörungstheorien zurück zu dem Impfstoff.
Ja, gerne. Letzter Satz dazu. Aber natürlich ist das so, weil das Gut, also das Ziel, was die haben oder das Bedürfnis, was da befriedigt wird, ist ja ein anderes als dein. Also dein primäres Interesse ist, die Erkenntnis zu erlangen, was wirklich ist und deren, also ich, das meine ich nicht diskriminierend, sondern tatsächlich nach der Bedürfnisstruktur, deren Bedürfnis ist irgendwie die Bewirtschaftung von ihren emotionalen Bedürfnissen in Bezug auf die Machtstruktur. Und wenn du dann eine Studie findest, die dir zeigt, dass alle anderen Unrecht haben, dann ist es ja umso plausibler, dass alle anderen sich verschworen haben und korrupt sind. Also das passt schon zusammen.
Ja, diese eine Studie wird, so wie der eine Arzt, dieser Thailand Bhakti heißt er, glaube ich, der jetzt komplett unterdrückt wird, der als Arzt irgendwie diskreditiert wird, der nicht an Gremien teilnehmen darf. Und das ist dann immer, ich hatte so eine Diskussion auf Facebook, das ist dann immer eine Bestätigung der
Verschwörungstheorie. Ja, genau, das ist dann eine Bestätigung. Und es ist auch völlig egal, dass der seit Jahren emeritiert ist, nicht mehr an der Universität ist, nie was Einschlägiges veröffentlicht hat. Aber das ist auch klar, weil um beurteilen zu können, was Wissenschaftler auf welchem Gebiet dieser hochspezialisierten Wissenschaft können und was nicht, das ist auch sehr anspruchsvoll. und davon auszugehen, das ist übrigens ein richtig verrückter Punkt, und dann schnell zurück zum Impfstoff. Ein richtig verrückter Punkt ist der, jemand wie Bhakti hat von denselben Institutionen wie alle anderen Leute, die sie nicht leiden können, diese Ehrentitel verliehen gekriegt. Professor für Medizin, was weiß ich. Dann ist das super und ist ein Beweis dafür, dass er klasse ist. Bei den anderen ist es korrupt, weißt du? Also wenn Drosten Professor ist und 5 andere oder 300 andere oder 1000 andere in der Gesellschaft für Virologie, das ist alles fake. Und bei dem einen Bhakti ist es ein Beweis für Qualität, dass der irgendwann mal in Mainz gelehrt hat. Das ist so, das ganze Ding ist so mindboggling. Also das schüttelt dich so durch, diese Diskussionen zu führen, weil du einfach, ja, es ist wie Freeclimbing in einer Seifenwand, ja, weil du greifst nicht rein. Du kriegst das nicht auseinander.
Genau dieses Gefühl habe ich. Man rutscht immer weg, man rutscht an seinem, also der Gesprächspartner ist die Wand und du rutscht an ihm einfach immer ab. Du kannst nicht argumentativ, also, weil es ging ja auch nicht darum, wenn ich mit diesen Menschen spreche, sie davon zu überzeugen, dass sie Unrecht haben, sondern eigentlich habe ich nur von ihnen verlangt zu akzeptieren, dass möglicherweise auch ich Recht haben könnte in meiner Ansicht. Also so, wer bin ich denn, dass ich irgendeinem Demonstranten irgendwie das Gefühl danach gebe zu sagen, ja, siehst du, jetzt hast du aber gelernt, dass du falsch liegst. Ja,
sondern letzter Satz dazu. Also so,
warum denkst du das?
Wirklich so. Letzter Satz dazu. Die sehen das als ein Gewinnen- und Verlierenspiel und das ist sicherlich nicht ohne die Schuld von uns Massenmedien mit Talkshow-Formaten und dieser Politisierung und Polarisierung zu sehen. Also das ist ein Gewinnen- oder Verlierenspiel. Und du sagst eigentlich, wir wollen eine Diskussion führen. Und eine Diskussion setzt eben die Spielregel voraus, dass man nur gültige Argumente verwendet. Daran halten sich aber nicht und deswegen klappt es nie.
So, zurück zum Impfstoff. Kannst du, das musst du eigentlich können, weil das ist genau das, was deinen Beruf voraussetzt, einem Laien wie mir doch erklären, was dieser Impfstoff macht. Also wenn ich mich recht erinnere, früher war das so, man hat irgendwelche Dinge Pferden gespritzt, dann hat man aus den Pferden das wieder rausgenommen und dann hat man es dem Mensch gespritzt. So kann ich mich erinnern im Biologie-Grundkurs im Abitur. Das ist meine letzte Erinnerung daran. Was ist das Neue an diesem Impfstoff und was macht der und wie funktioniert der?
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, Immunität im Menschen oder auch in Säugetieren zu erzeugen. Das mit den Pferden zum Beispiel ist ein typisches Beispiel für die Herstellung von Antikörpern, also ein Antiserum zum Beispiel herstellen. Da, wo ich studiert habe in Marburg, gab es ja die Behring-Werke, die übrigens jetzt ein Fabrikationsstandort für BioNTech und den neuen Impfstoff wieder werden sollen, die ehemaligen Behring-Werke. Und diese Pferde, die standen da früher in Emil von Behrings Stall in großen Mengen und haben dieses Serum hergestellt. Das heißt, die sind provoziert worden mit dem Erreger, um den Antikörper zu erzeugen, der dann aus ihrem Blut gewonnen werden konnte. Und dieses Verfahren mit fertigen Antikörpern gegen das Virus ist ja jetzt auch in der Praxis gemacht worden mit Leuten, die schon genesen waren. Das ist aber anders, als die Immunität im Menschen selber zu erwecken. Und das ist eigentlich das, was mit der Pockenimpfung mal angefangen hat. Also bei der Pockenimpfung hat ja die ursprüngliche Impfung so stattgefunden, dass man zunächst mal von jemandem, der krank war, aber der das gut überwunden hat oder gut abkonnte, Pocken hat man aus so einem Pockenpustel Serum genommen und hat das, oder so Wundflüssigkeit, und hat das anderen Leuten in den Arm gepiekt, sodass sie mit einer geringen Menge...
Das hat
man in
China auch gemacht, glaube ich, ne?
Ja, später ist es mit Kuhpocken gemacht worden, aber die ganz ursprüngliche Sache war, von einem Kranken was zu gewinnen, aus so einer Impfnarbe und das anderen zu geben. Und dadurch wird dein Immunsystem Eiweißstrukturen von diesem Virus ausgesetzt, die das auf der Oberfläche hat, woran es erkannt werden kann vom Immunsystem. Und dann wird eine spezifische Reaktion gegen dieses Virus von deinem Organismus, von deinem Körper, von deinem Immunsystem erzeugt. So, also was du brauchst, sind sogenannte Antigene, also etwas vom Virus, was du erkennen kannst. Das sind keine Gene im Sinne von Genetik. Also unsere Fachsprache ist ein bisschen verwirrend. Antigene sind Substanzen, die eine Immunreaktion beim Menschen generieren. Ja, indem sie dem Immunsystem präsentiert werden von infizierten Zellen zum Beispiel, und dann lernt das Immunsystem, das ist ein Feind, das ist fremd und das muss sich attackieren. Wenn es das falsch lernt, ist es eine Allergie, ne? Grob gesprochen. So, jetzt hier ist das Ganze noch ein bisschen ingeniöser gelöst, und zwar ein Stück weit vom Virus selber abgeguckt. Wenn du ein Virus wie SARS-CoV-2 hast und das infiziert deine Atemwege, dann dringt es ja in die Zelle ein und lässt sich von deiner Zelle wieder in vielen, vielen Tausenden, Millionen Kopien wieder neu herstellen, nimmt dann Membran von deiner Zelle mit, um sich damit zu umhüllen und geht auf die nächste Generation von Zellen, die es infiziert. Und dazu hat es bestimmte genetische, jetzt sind es wirkliche Gene, genetische Sequenzen, wofür es deinen Bausteinapparat in der Zelle missbraucht, damit das Virusbestandteile macht, also deine Zelle. Beim Impfstoff ist es so, dort nimmt man die genetische Sequenz von einem Oberflächenprotein dieses Virus und das sind diese Spikes, die da rausgucken, diese Zapfen. Jeder weiß ja, wie das Virus jetzt aussieht. Die sind nämlich die Eiweiße, womit sich das Virus an die Zelle anheften kann. Und die haben einen Bauplan und diesen Bauplan hüllt man in kleine Partikelchen rein und speist den Bauplan für ausschließlich für dieses eine Protein in deine Zellen ein. Und dazu, und das ist unheimlich wichtig, verändert man nicht die genetische Information deiner eigenen Zellen im Zellkern, sondern man tut nur diesen Bauplan in deine Zelle rein. Die macht dann solche Proteine und sonst nichts von dem Virus. Diese Proteine werden dann erkannt vom Immunsystem und von diesem Zeitpunkt an, wenn es genügend Antikörper dagegen hergestellt hat und wenn bestimmte Immunzellen gelernt haben, das ist ein Feind, würde auch das ganze SARS-CoV-2-Virus angegriffen. Das ist im Großen und Ganzen der Mechanismus.
Ich bin jetzt wieder Impfgegner Thilo,
ja.
Der dann zu dir sagt, ja, aber wer garantiert mir denn, dass meine DNA nicht verändert wird? Kann ja passieren. Also hast du das Buch World War Z gelesen? Da geht es genau darum. Da wird irgendeine Impfung gemacht und dann werden wir alle zu Zombies.
Ja, genau. Also in dem Fall ist die Garantie einfach vollkommen mechanischer Natur. Denn unsere permanente Impfinformation, unsere permanente genetische Information, Entschuldigung für den Versprecher, unsere permanente genetische Information ist ja zweisträngig, nämlich DNA. Und diese DNA ist in den Chromosomen im Zellkern drin. Und der Zellkern hat eine eigene Umhüllung, die ihn gegen den Rest der Zelle abdichtet. Da gibt es spezifische Wege rein und raus aus dem Kern. Aber von dieser DNA, wo dein permanentes Erbgut drin ist, werden diese Messenger-RNAs gemacht, aus denen auch der Impfstoff besteht für bestimmte Eiweiße, die der Organismus benötigt oder die Zelle. Die werden dann in den allgemeinen Innenraum der Zelle ausgeschleust und dort in diesem Umfeld sozusagen des Kerns. Dort warten dann die Proteinsynthese-Maschinchen, um diese Information zu lesen. Und dann machen sie dieses Protein und danach wird diese Messenger-RNA, die Boten-RNA, wieder aufgelöst. Also es ist eine Einbahnstraße. Die kommt normalerweise von der genetischen Information im Zellkern her, wird dann in das Protein letztlich umgeschrieben, das Protein ist fertig und diese Messenger-RNA wird zerstört. Und es gibt keinen Mechanismus, die zurückbringt und umgekehrt umschreibt. Es gibt zwar solche Mechanismen bei bestimmten Viren, wenn die vollständig sind, die das auf komplizierte Weise machen können und auch im Menschen drinbleiben, aber in dem Fall ist es nicht so.
Könnte man das auch so ein bisschen erklären mit, also ganz dummes Beispiel vielleicht, in der griechischen Mythologie haben ja sehr oft Menschen Geschlechtsverkehr mit Tieren und dabei kommen dann so lustige Mischwesen raus. Mhm. Und in der Wirklichkeit funktioniert es ja nicht. Du kannst ja nicht menschliche DNA mit tierischer DNA vermischen. Es kommt nicht ein Schweinegott oder ein Fischmensch raus aus der Geschichte.
Genau.
Ist das vergleichbar?
Genau.
Dass man eben nicht das miteinander kombinieren kann, weil es einfach nicht zusammenpasst, sondern nur eine Funktion, nämlich in dem einen Fall griechische Mythologie und im anderen Fall dem Körper die Information zu geben, wie er gegen das Eiweiß vorgehen soll.
Ja, genau. Es ist halt ein anderer Mechanismus und es geht nicht in diese Richtung zurück. Also so wie wenn du jetzt meinetwegen heiße Abgase in den Auspuff eines Autos bläst, dann kommt nicht vorne wieder Benzin raus aus dem Motor. Hm. Also es ist eine echte Einbahnstraße und es ist halt so, dass in dem Impfstoff nur die Information drin ist für dieses eine wichtige Protein, das aber auch nachweislich vom Immunsystem gut erkannt werden kann. Und ich vermute, dass diese hohe Schutzwirkung, die jetzt berichtet wurde, dass die damit zusammenhängt, dass das halt eine große Menge von diesem Protein dann erzeugt wird und dass das zuverlässig erkannt wird und eine starke Immunreaktion generiert.
Wie lange hält denn sowas?
Ja,
gibt es denn überhaupt schon Studien dazu? Weil es ja diesen Impfstoff als solchen noch nicht angewandt, der existiert ja noch gar nicht.
Ja, das ist die Million-Dollar-Question. Also wie lange hält das? Also die Immunität gegen Coronaviren ist zeitlich begrenzt. Die ist nicht wie bei Masernviren, wo die dann sehr, sehr lange hält und man allenfalls mal 10-jährige Auffrischimpfungen macht oder auch langsamer noch. Oder bei Tetanus ist ja 10 Jahre das Intervall. Sondern die hält wahrscheinlich kürzer. Wie viel kürzer ist unklar. Also die Schätzungen gehen von einem Jahr bis 3-4 Jahre und dann flaut es womöglich ab. Mit den harmlosen Coronaviren, die alle Erkältungsviren sind oder dazu irgendwann geworden sind, da kann man sich wieder infizieren. Und insofern ist es möglicherweise so, dass du die Impfung wiederholen müsstest, so wie das bei Influenzaviren auch ist. Das kann sein.
Also kann dann also sein, dass das dann auch so eine Impfnormalität gibt, also weil meine Oma ist irgendwann, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie einfach jedes Jahr zum Arzt gegangen, hat sich die Grippeimpfung abgeholt, dass dann eine bestimmte Risikogruppe jedes Jahr zum Arzt geht und jetzt nicht nur den Grippeimpfschutz bekommt, der ja, glaube ich, nicht so wunderbar Schutz bietet, sondern immer eher so eine Gefühlsimpfung war. Korrigier mich, wenn ich da was Falsches sage.
Ja, aber auch schon 50-60% in den fortgeschrittenen Altersgruppen. Also der ist auch schon ein wichtiger Faktor. Und beim Grippeimpfstoff ist die Mechanik aber anders, weil beim Grippeimpfstoff ist es notwendig, diese Impfung so häufig zu erneuern, also saisonal jährlich zu erneuern, weil die Influenzaviren so eine enorme Veränderung haben, weil die mutieren ja so stark und verändern sich ständig und deswegen brauchst du immer neu formulierten Impfstoff. Beim Coronavirus.
Eigentlich wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt, wirklich Virologe zu werden und einfach in diese Industrie zu gehen, weil du ja weißt, es wird einfach immer weitergehen.
Ja, wenn es nicht schon zu spät ist. Also ich glaube, da gibt es Leute, die haben echt einen großen Vorsprung und das ist eine schwierige Frage. Also die Impfstoff, also warum ist Bill Gates so prominent auf diesem Impfstoffgebiet und warum so umstritten? Das liegt daran, dass es ja an vielen Orten nicht genügend Fortkommen gibt. Also bis zugegebenerweise könnten wir ja in der Welt weiter sein bei der Ausrottung, bei der Bekämpfung von Masern, von Kinderlähmung gibt es auch wieder irgendwo in Afrika deutlich. Also das könnte alles weiter sein. Und in Zeiten der Normalkonjunktur, wenn Leute sich nicht klar machen, dass das, was da draußen so ist an Viren, wirklich bedrohlich ist, geht das auch ein bisschen lahm voran oft, ne? Das ist das Problem. Mhm. Also, dass das jetzt irgendwie das Jahr der Virologen ist und so, das haben die auch nicht erwartet.
Wie erklärst du dir eigentlich diesen, ich persönlich, also nicht jetzt Thilo Mischke, der objektive Journalist, sondern Thilo Mischke, der mit Windows 95 aufgewachsen ist, bin ja tatsächlich fasziniert von diesem Bill Gates'schen Altruismus.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter eigentlich?
Ja, aus Verschwörungstheoretiker-Sicht wahrscheinlich eine Verschwörung, weil die sich Altruismus ja genau nicht vorstellen können. Das hast du ja eben sehr eindrucksvoll erzählt von deiner Demonstration. Das ist immer nur das Argument, weil hier ich. Also es sind nicht alle Menschen zum Gemeinsinn begabt, würde ich mal sagen. Aus Kenntnis der Akteure, da keine besonders nahe Kenntnis natürlich, aber schon noch überdurchschnittliche Kenntnis, würde ich sagen, das sind tatsächlich altruistische Motive, das ist tatsächlich der Wunsch, Gutes zu tun und Menschen zu helfen. Ob mir das dann geglaubt wird, das weiß ich nicht, ne? Das kann ich nicht beeinflussen.
Stell dir mal vor, du bist Bill Gates.
Ja.
Ich meine, ich bitte auch mal jetzt jeden Hörer und jede Hörerin dieses Podcasts, sich kurz vorzustellen. Du bist Bill Gates. Du bist der reichste Mensch der Erde in Abwechslung mit einem mexikanischen Mobilfunkanbieter und mit Bezos von Amazon. Wechselt sich ja regelmäßig ab. Und dann nimmst du wirklich einen Großteil deines Vermögens und möchtest etwas ändern. Möchtest irgendwie Krankheiten verringern, möchtest Kindersterblichkeit senken, du möchtest die HIV-Quote in Afrika senken, willst eigentlich diese Krankheit ausrotten. Und dann ist das, was übrig bleibt, dass du irgendwie Teil einer Weltverschwörung bist, die darauf basiert, den Mensch durchzuschippen. Das ist das, was hängen bleibt.
Ja.
Und ich meine, da musst du auch erstmal durchhalten. Ich meine, wenn ich irgendwie Bill Gates wäre, würde ich sagen, okay, ihr könnt mich echt alle mal am Arsch lecken. Ich kaufe mir jetzt eine Insel im Südpazifik und mache mir dann einen schönen Lebensabend. Tschüss.
Absolut. Und das ist auch das, was, glaube ich, viele seiner Kritiker machen würden oder glauben, dass sie das machen würden. Also da fehlt wirklich die Empathie, sich das vorzustellen. Das ist meine Deutung. Also es ist aber so, dass das natürlich auf seine eigene Art total befriedigend sein kann, so viel zu bewegen. Also Making a Difference ist in Amerika natürlich auch eine extrem angesehene Art zu leben und auch Leute, wo du es vorher nie gedacht hättest, also die großen Stahl- und Ölbarone des 19. Jahrhunderts, Carnegie, Rockefeller und so, die haben ja gewaltige philanthropische Stiftungen gegründet mit ihrem Geld. Teilweise hatten sie keine Erben und dann sitzt du auf einem Berg von Milliarden und bleibst aber sterblich und natürlich möchtest du irgendwas hinterlassen, ne? Außer Geld, das dir dann nicht mehr gehört. Also das finde ich...
Macht Kapitalismus vielleicht ein schlechtes Gewissen irgendwann?
Ja.
Wenn du so diesen Kapitalismus in all seinen vollen Zügen genießen kannst.
Ja, ich glaube das schon. Also weil das Muster ist schon relativ, ist relativ deutlich. Also auch Warren Buffett, der ja auch nicht so viel weniger reich ist, hat das ja so gemacht. Und viele dieser Ultramagnaten haben tatsächlich ja große philanthropische Stiftungen gemacht und dadurch hast du dann halt A, die Vorzüge des Reichtums und des Erfolges genossen und B, hast du dir ein positives Andenken gesichert. Das ist eigentlich eine rationale Idee.
Konntest du dir eigentlich als Wissenschaftsressortleiter des Sterns einen Einblick erlauben in die Studien oder gab es irgendwas zu Sputnik 5?
Ja,
das würde mich auch mal interessieren,
weil
der wurde ja grundsätzlich verurteilt, weil es aus Russland kommt, aber gibt es dazu auch eine wissenschaftliche Sicht und nicht nur eine emotionale?
Naja, also im Moment ist der Wissensstand so, dass es da durchaus niederrangige, sage ich jetzt mal, das ist nicht böse gemeint, also noch nicht weit fortgeschrittene Evidenz so gibt, dass das wohl existiert und dass man damit impfen kann. Aber sie haben zum Beispiel offensichtlich die ganzen Skalierungsmöglichkeiten nicht. Also diese Substanz in ausreichender Menge herzustellen und wenn das so ist, was da geschrieben wird drüber, dann kann das so sein, dass das funktioniert. Aber es steht halt jetzt...
Ist das das gleiche Wirkprinzip oder ist es ein anderes Prinzip?
Nee, das ist ein einfacheres Wirkprinzip. Es gibt viele einfache Formulierungen von Impfstoffen, die nach traditionellen Rezepten sozusagen, also mit abgeschwächten Viren und mit Teilen von Viren und mit Hüllproteinen von Viren gefertigt werden. Das gehört in diese große Gruppe. Die Chinesen haben auch mehrere solche Kandidaten traditionellerer Impfstoffe, von denen nur auch davon ausgehen kann, also die nicht sozusagen diese hypermoderne mRNA-Technologie benutzen. Da kannst du davon ausgehen, dass die funktionieren, wahrscheinlich etwas nebenwirkungsreicher sind, aber im Großen und Ganzen einfacher herzustellen. Und das ist an der Stelle natürlich wichtig. Das ist auch, das kann auch ein Vorteil sein. Also traditionelle Verfahren wie in Russland oder in China anzuwenden in der Entwicklung, weil zum Beispiel bei dem Impfstoff, über den wir jetzt gesprochen haben in den letzten Tagen, musst du eine Kühlkette mit minus 80 Grad gewährleisten und kannst halt in Ländern mit großen logistischen Anforderungen oder mit so einem riesigen Territorium dann in Schwierigkeiten kommen. Also insofern...
Das wusste ich zum Beispiel nicht, minus 80 Grad, das ist ja...
Ja.
In jedem zweite Weltland, man soll nicht mehr zweite und dritte Welt sagen, aber mir fallen jetzt nicht die richtigen Begriffe ein, das ist ja eigentlich nicht schaffbar.
Also für Deutschland ist das schon schaffbar, also mit einer Struktur.
Für Deutschland ja, für Industrienationen sehe ich da kein Problem.
Naja, Probleme gibt es da auch mit der Skalierbarkeit, damit du eben schnell genug genügend Impfungen vornehmen kannst, aber die Logistikanbieter und die technischen Möglichkeiten mit Stickstoff etc., die gibt es alle. Aber ich meine, ja, wir sind ja beide schon mal in Russland gewesen und ich bin in Russland größere Strecken unterwegs gewesen. Wenn man sieht, wie weit das dann ist und wie weit weg auch vieles ist, gut, sie haben viele Flugzeuge und so, aber es alles ist eine andere Problemstellung und in Brasilien auch.
Ja.
Und insofern ist es natürlich, du hast eben davon gesprochen, dass es eine sehr lange Liste von Impfstoffen gibt, die jetzt in Betracht kommen. Ist das gut, dass das ein Pluralismus ist? Ist das gut, dass es auch einfachere Wege gibt, das herzustellen? Es gibt ja sogar Impfstoffpioniere, die einfach dieses Protein, was ich eben genannt habe, aus dem Test rausgenommen haben, aus so einem Antigentest und haben das in anderen Impfstoff reingemischt und sich selber injiziert, um immun zu werden, was womöglich auch funktioniert hat. Also auch.
Das klingt so ein bisschen so wie, wir haben 1640 und die ersten Schritte der Virologie ist, wir machen uns Pockeneiter selber in die Adern.
Ja, sowas, ne? Und das Ding ist, das hat auch immer dazugehört. Und wenn ich das an der Stelle persönlich sagen darf, also wenn das eine amerikanische Zulassung kriegt demnächst und wenn das eine europäische Zulassung kriegt in der Folge, was dicht miteinander verwebt ist, dann würde ich das machen, würde mich impfen lassen und würde es auch meiner Familie empfehlen, das zu tun, weil ich habe dieses Vertrauensproblem nicht. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass ich auch in diesen Ausbildungsstrukturen groß geworden im Labor gearbeitet habe. Und dann ist das für dich, das ist nicht so was Unheimliches, ne? Also da ist keine, das ist nicht irgendwie eine nebulöse Zone, wo unwegbare Sachen passieren, sondern das, was ich eben erzählt habe, das ist mRNA und das geht nur in der einen Richtung. Das ist für mich halt einfach so. Ja, also ich würde nicht auf eine andere Idee kommen, weil ich mich lange damit beschäftigt habe und auch weiß, dass man solche Dinge im Labor ja tun kann.
Diese Erfahrungen habe ich nicht, aber ich habe auch keine Impfangst. Liegt es daran, dass ich vielleicht in der DDR groß geworden bin?
Ja, das ist eine gute Frage, eine wirklich sehr gute Frage und das betrifft unsere Verbindung zu Russland auch. Ich glaube, dass es das Denken ist schon doch fundamental anders. Also wenn in Russland gesagt werden würde, dass die Akademie der Wissenschaften verbirgt sich dafür, dass das sicher ist und alle Bürger sollen das jetzt nehmen, dass es dann nicht eine Demonstration auf dem Roten Platz geben würde, sagen wir mal so. Ja, also das wäre meine Annahme. Interessant finde ich an der Geschichte der DDR, dass es natürlich schon so ist, dass so ein kollektivistischer sozialistischer Staat erstmal dran, besonders wenn er Personalmangel hat, was ja für die DDR lange zugetroffen hat, der möchte natürlich schon seine Bevölkerung gesund erhalten und der möchte, da gibt es umfassende Studien, die im Auftrag der Regierung und auch der SED gemacht worden sind, über den Ausfall an Produktivität durch Infektionskrankheiten. Das möchte man ganz technokratisch minimieren. Also die DDR hat ein sehr umfassendes Impfprogramm ja gehabt und ein Impfpflichtgesetz und hat da natürlich auch ganz strategische Motive mitverfolgt. Aber es war auch sozusagen aus dem humanistischen Anspruch, den der Sozialismus für sich beansprucht hat, dass er dem Volk zum Wohl dienen wolle, war das natürlich auch ein Ehrgeizprojekt. Und das berühmteste Beispiel ist der Systemkampf Bundesrepublik gegen DDR bei der Kinderlähmung. Die ist ja in der DDR deutlich früher quasi ausgerottet worden durch die Schluckimpfung.
Ich wollte gerade fragen, Kinderlähmung ist das ist eine sehr, sehr lebendige Erinnerung der Zuckerwürfel.
Ja, also die damals, also in der ersten Phase ist es so gewesen, der Streit begann ja in den USA. Da gab es die zwei Pioniere der Kinderlähmungsimpfung, Salk und Sabin. Und Sabin hatte zunächst mal, war unterlegen und Jonas Salk war der Mann der Stunde und die Amerikaner haben dann die Spritze benutzt für die Impfung und die Schluckimpfung hat Sabin dann der UdSSR angeboten im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation. Und die UdSSR hat die so als Dragees hergestellt. Das waren so wie so die Schokolinsen so ein bisschen. Ne? Und davon haben sie in der ersten Welle mehrere Millionen an die DDR ausgeliefert und das hat auch gut funktioniert. Und dann ist es zum Zuckerwürfel übergegangen mit einer flüssigen Lösung. Und im Westen gab es damals auch schon eine kleine Schar von Impfgegnern und eine größere Gruppe von Skeptikern, auch eigentlich mit denselben Ideen. Also, dass das alles nicht so schlimm ist, dass es nur irgendwie die Schwächsten trifft, etc. Und deswegen ist es im Westen ist es deutlich verzögert passiert, dass die Kinderlähmung überwunden wurde. Aber es wurde dann auch gemacht, weil es in dieser Systemkonkurrenz einfach auch doof aussieht, wenn die DDR sich, und das gab einen großen Propagandaaufwand mit Plakaten und allem Möglichen und natürlich aktuelle Kamera auf allen Kanälen, als überlegen darstellt. Und das war dann eben, da war der Westen der Nachzügler. Und letztes Dünnchen dazu, Nordrhein-Westfalen hat einen schweren Ausbruch gehabt in den 60er Jahren und die DDR hat dann großzügigerweise Nordrhein-Westfalen eine umfassende Lieferung von Impfstoff angeboten, die Nordrhein-Westfalen aber nicht annehmen durfte, weil das inopportun war. Ich glaube, Walter Ulbricht selber.
Das ist lustig, das ist Politik, die über Menschenleben entscheidet,
ja, ja.
Ne?
Klar, naja, und also das ist diese Vorgeschichte und jetzt bist du ja da groß geworden und das ist eben, also zu der Zeit ist, glaube ich, der Unterschied dann nicht mehr so groß gewesen, denn auch mein Impfbuch, was natürlich 10 Jahre älter ist, aber das ist auch komplett voll, also da ist auch alles drin, was wahrscheinlich in deinem Impfbuch steht, obwohl das nicht, glaube ich, alles Pflicht war. In der DDR war es ja einfach so normal, Das ist einfach
das, ist das, was ich sagen wollte. Ja. Das ist so, für mich war Impfen ist so wie so eine, wie eine Mutter, die eine pränatale Untersuchung macht. Das ist wie als 40-jähriger Mann zum allerersten Mal die große Körper hat. Also es gehört einfach zur, zum Teil der Gesellschaft oder zur, zum Großwerden eines Menschen gehört Impfen einfach mit dazu.
Ja, genau.
Das habe ich nie in Frage gestellt, auch nicht, weil ich ein sogenanntes Schafschaf bin, sondern weil mir schon von Anfang an klar war, dass es eine Verantwortung gibt, die über mein persönliches Wohlempfinden hinaus existiert. Und die Verantwortung ist eben gegenüber denjenigen, die ich anstecken könnte. Wie zum Beispiel bei den berühmten Masernbeispielen, das eine ungeimpfte Kind, was alle anderen Kinder in der Praxis ansteckt, die auf dem Weg zur Impfung sind. Und das wurde mir vermittelt.
Ja,
und für mich war auch Impfen, und das ist bis, ich werde ja sehr oft geimpft, weil wenn wir in diese in die Länder fahren, die hohe gesundheitliche Risiken mit seltsamen Krankheiten, die es bei uns nicht gibt, gibt, dann werden wir für diese Krankheiten geimpft. Und für mich ist es so, ich will es ja, wenn ich es bekomme, auch niemanden mitbringen nach Deutschland. Ich möchte ja niemanden am Flughafen anstecken.
Ja, exakt.
Und deswegen war das für mich, gab es nicht. Es gibt einfach nicht dieses,
ja, und das ist etwas,
ich werde überwacht.
Das ist etwas, was ich in dieser jetzigen Pandemie, ich denke da ja genauso und ich sehe das genauso, empfinde das auch genauso. Und das ist was, was ich im Zuge dieser Pandemie wirklich nicht verstanden habe. Jetzt ist Social Media ja nicht so das richtig gute Abbild der Bevölkerung. Und ich weiß auch, dass die Linie von Merkel und dem Ministerpräsidenten extrem große Mehrheiten hinter sich hat. Ne? Also das sind ja deutlich über 80%. Aber dass man immer wieder hört, ich will diese Maske nicht tragen und mit irgendeinem Kikifatz, dass da drunter zu wenig Sauerstoff ist. Ich meine, alle deutschen Chirurgen legen schon flach, ja, wenn das so wäre. Ist einfach Nonsens. Dieses Ich-Gedöns, da hatte ich in so einer Situation echt große Schwierigkeiten, weil ich es auch so schizophren finde, immer davon zu sprechen, ja, implizit natürlich von der großen Volksgemeinschaft und warum halten wir Deutschen nicht zusammen, bla bla bla. Und dann funktioniert das bei sowas Albern nicht. Also das ist bei der Impfung genauso wie bei der Maske. Aber es ist, wir sind ja sehr früh, also die ganze Mannschaft quasi bei uns unabhängig voneinander in meinem Wissenschaftsressort ist zu dem Schluss gekommen, Maske macht Sinn, tut es auch. Und wir haben das ziemlich früh vertreten. Also als es auch schon noch eine große Skepsis gab, auch bei Drosten, zum Beispiel deswegen, weil die Maske dann vielleicht den Kliniken weggekauft werden würde oder sowas, haben wir gesagt, das muss irgendwie gehen, weil es nämlich wirksam ist, das weißt du aus Taiwan und so, es ist ziemlich offensichtlich. Aber sich schon da zu weigern, in der S-Bahn für die anderen Leute so eine Papiermaske aufzusetzen, das geht mir komplett ab. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man so drauf ist.
Also was ich weil ich auch so ein Mensch bin, es gibt so eine, ich nenne es jetzt mal Maskenhygiene, da bin ich sehr liederlich. Also ich neige auch dazu, die Maske mal zu vergessen oder die Maske, ich setze sie nicht unter die Nase, das mache ich nicht. Aber wenn man irgendwie, also zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein aktuelles Beispiel, live jetzt auch für dich und die Hörer und Hörerinnen. Ich sitze mit unserem hochbegabten Cutter Fuck in einem sehr kleinen Raum, während ich diesen Podcast aufzeichne. Und Fuck trägt eine Maske, ich aber natürlich nicht, weil die Stimme so gemuffelt wäre sonst vor diesem Mikrofon. Mhm. Und das meint, also jeder Mensch, und es sei jedem Menschen entschuldigt, wenn er nicht die perfekte, ordentliche Maskenhygiene betreibt, wie zum Beispiel ein Chirurg, der das machen muss, weil ich möchte auch nicht, dass ich operiert werde und irgendwelche Spucketropfen bei mir in der Wunde landen.
Ja, mir geht es aber um das Statement. Mir geht es nicht darum, dass wir irgendwie nicht 100% Effizienz erzielen, weil nicht alle irgendwie perfekte Maskenträger sind, sondern mir geht es wirklich um die Gruppe, die das für ein ganz tolles emanzipatorisches Statement hält, sich diese Maske nicht aufzusetzen. Und das ist erstens, wie gesagt, verstehe ich diese Solidaritätsverweigerung nicht wirklich und zweitens finde ich es auch echt kindisch.
Abschließende Frage. Impfpflicht für die Corona-Impfung. Die Regierung sagt ja, es wird keine Impfpflicht geben. Sie hat es jetzt innerhalb der letzten 14 Tage, ich glaube, zweimal bestätigt oder wiederholt, dass es aus der Bundesregierung, es wird keine Impfpflicht für die Corona-Impfung geben. Wie siehst du das? Ich glaube, würden wir beide in China oder Russland leben, da gibt es dann wahrscheinlich relativ schnell eine Impfpflicht, aber in Deutschland eben nicht. Was ist deine persönliche Haltung zu diesem Thema?
Ja, wir haben ja die Diskussion um die Masernimpfpflicht, also Nachweis von Masern, wenn dein Kind in eine Institution geht, Kita oder so, haben wir ausführlich geführt und ich war dafür, das zu verlangen, weil nämlich in dem Punkt, wo du in so eine Einrichtung gehst, in so eine Gemeinschaftseinrichtung, wo du nicht sagen kannst, ich bin jemand, der sitzt den ganzen Tag zu Hause in seiner Butze und ich will nicht geimpft werden, aber ich gefährde auch keinen. Das ist da nicht konstruierbar. Und ich kenne die ganzen Risikodaten für alle Impfungen des Kindesalters. Die hier anwesenden Kinder haben sie natürlich auch alle. Und in dem Fall habe ich gesagt, das ist richtig, was Jens Spahn da sagt. Also das war meine Meinung zu dem Thema und ich glaube auch, dass es im Fall der Impfung für Kinder nochmal ein anderer Punkt ist, weil nämlich da noch Eltern sich das Entscheidungsprivileg einräumen und gar nicht die Betroffenen selber sozusagen, die da womöglich um den Vorteil der Impfung gebracht werden. Also da ist es verhältnismäßig einfach. Deswegen wäre meine Meinung dazu, dass du sektoral Impfpflichten verlangen kannst. Du kannst zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern, ob die jetzt Beamte sind, dann ist es sowieso relativ einfach. Könntest du das gerechtfertigt, finde ich, im juristischen Sinne gerechtfertigt verlangen, dass sie sich impfen lassen, weil sie Multiplikatoren sind. Dasselbe gilt für mich für Pflegepersonal, auch für ambulantes Pflegepersonal, weil es eine Brücke darstellt zwischen den Haushalten, wo die alten Menschen leben. Und es sind ja viel mehr alte Menschen, die in Haushalten leben, als in Einrichtungen wie Pflegeheimen. Da würde ich das unbedingt erwarten. Da würde ich es für eine Berufspflicht halten. So wie ich zum Beispiel, wenn du hast das Beispiel genannt, wenn du in bestimmte Länder reisen willst, dann kommst du da eben ohne Gelbfieberimpfungsnachweis zum Beispiel nicht rein.
Genau.
So. Und dann ist es halt einfach so. Und insofern, dass es viele Berufe gibt, wo das entscheidend notwendig ist, auch weil die Personalstärke geschützt werden muss, beispielsweise im Rettungsdienst, in der Notfallmedizin und weil es Gruppen sind, die einsichtsfähig sind, dass das okay ist, da halte ich das für total in Ordnung. Die internationale Forschung deutet darauf hin, dass eine Impfpflicht für die Allgemeinbevölkerung, also wo man sagt, so jetzt müssen alle, dass das ein bisschen das Mittel der letzten Wahl ist, weil es eben so hohe politische Risiken hat, die wir jetzt in der Diskussion schon sehen, wo das gar nicht verlangt ist. Aber die wir dann natürlich massiv sehen würden, wenn das einfach dekretiert würde. Also der Bundestag würde ein Impfgesetz machen, was er kann. Ja, es ist verfassungsrechtlich in Ordnung. Es ist bei der Pockenimpfpflicht mehrfach überprüft worden. Er könnte das, ob es verhältnismäßig ist bei der Gefährlichkeit dieses Viruses, kann man dann gerichtlich überprüfen. Es würde gehen. Aber ich glaube, es würde uns politisch große Nachteile bringen, das von vornherein zu versuchen, weil die Akzeptanz einfach aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, sich nicht unmittelbar vermitteln würde. Das ist das, was ich im Moment dazu sagen würde. Also da, wo es richtige Brücken gibt zwischen Hochrisikogruppen, die von mir jetzt gebildet würden, wenn ich jetzt Krankenpfleger wäre oder Altenpfleger, der unterwegs ist, dann finde ich, ist es eine total legitime Forderung zu sagen, wenn du da nicht gegen geimpft bist, kannst du da nicht hin. Das kennt jeder, wenn du einen Taxischein machen willst und du kannst nicht nachweisen, dass du zum Beispiel tuberkulosefrei bist, dann geht es halt nicht. Ja. Ah. Und das finde ich total okay. Ja.
Gut. Vielen Dank für das Gespräch. Das fand ich,
ja, ich habe
tatsächlich, also es ist ein bisschen schade, lustigerweise, es macht natürlich mehr Spaß, wenn man mehr unterschiedlicher Meinung ist, aber ich stimme dir da zu, genau so stelle ich mir das auch vor, diese Impfpflicht, dass ich sie, wie ich sie von der Gelbfieberimpfung kenne, wenn du eben nach Kolumbien willst, brauchst du eine Gelbfieberimpfung und wenn du im Altenheim arbeiten musst oder möchtest, dann brauchst du auch eine Impfung.
Ja, so würde ich das sehen. Und wenn ich als Reporter irgendwo hingehe, wo gefährdete Leute sind, dann würde ich das auch rechtzeitig machen, aus den genannten Gründen.
Das ist ja auch ein beliebtes Argument jetzt noch abschließend, wenn man in den Facebook-Gruppen, und ich weiß, man sollte wirklich soziale Medien nicht als Abbild der Wirklichkeit nehmen, aber da ist ja dann ein sehr häufig geschriebener Satz, dann impft doch euch erstmal selber, euch Politiker und eure Kinder. Und ich glaube, sehr viele Politiker und deren Kinder sagen, okay.
Ja, gerne. Ja, klar.
Ja.
Ja, klar. Warum denn nicht?
Ja. Wollten wir beide nicht mal einen Podcast machen zu Parasiten und Käfern?
Ja,
hatten wir mal auf dem Plan.
Das haben wir mal geplant. Das ist auch eine gute Idee.
Ich würde sagen, stelle ich doch einfach mal zur Wahl, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schreibt mir doch bei Instagram, wenn ihr wollt, dass Christoph Koch und ich uns über Parasiten und anderes unterhalten.
Über gutmütige und bösartige Parasiten. Wir haben damals schon kurz angedeutet, es gibt Parasiten bestimmter Tiere, die das Leben der Tiere maßgeblich verlängern. Ja, zum Beispiel. Gut.
Ich drücke jetzt Stopp.
Ja, alles klar. Das mache ich auch.